vom Buch Biblische Führung und Leitung. Heute die vierte Lektion, Mose, der geduldige Führer. Ich lese diesen Vers, 4. Mose 12, 3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. 4. Mose 12, 3. Ja, ein Zungenbrecher, sanftmütiger, ne? Zweimal im Vers. Da wir hier studieren, nachdenken über Führung, Leitung. Heute geht es um Mose. Mose, wenn man so denkt, wer war der größte Leiter, den es je gab, kann ich sagen, ganz klar sagen, zumindest einer der wichtigsten, den es je gab, war Mose, ne, der ja so viele tausende Menschen durch die Wüste geführt hat, ne? Jesus war ja auch ein großer Führer, aber ich denke, 100.000 Menschen hat er nicht geführt. Ne? Die Bibel, die erzählt ja über ganz viele Führer und Leiter. Wir werden im Laufe der Zeit über andere studieren. Und was können wir tun? Wir können gucken, der eine hat das, ne, so gemacht, der andere hat so gemacht. Wir können immer ein bisschen lernen. Und bei Moses können wir ganz vieles lernen. Und seine, ne, Haupteigenschaften waren, dass er sehr viel gebetet hat und sehr geduldig war und sehr verantwortungsvoll. Gut, lasst uns mal gucken, seine Eigenschaften oder wie er zum Führer, zum Leiter geworden ist. Erste Phase, seine Allgemeinbildung. Das ist uns ja auch wichtig zu wissen, dass Mose ja 40 Jahre lang aufgewachsen ist im Palast des Pharao und ja als ein also Kandidaten zum nächsten Pharao, ne, als Sohn der Tochter des Pharao. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Kandidaten zu einem zukünftigen Pharao war oder nicht, aber sicher hat er da die besten Lehrer seiner Zeit. Ja, weil Ägypten damals, zu jener Zeit, war ja einer der wichtigsten Imperien, den es zu dieser Zeit gab. Später kamen andere wichtige, aber zu dieser Zeit, genau zu dieser Zeit, war Ägypten einer der wichtigsten Imperien, den es gab. Der fortschrittlichsten. Ja. Und was hat denn Moses im Palast des Pharao gelernt? Ne, was hat man ja damals gelernt? Ich würde sagen, zumindest so Sprachen, die man brauchte, um sich zu kommunizieren mit anderen Völkern und Sachen wie hier Politik, ne, wie man Krieg führt und solche Sachen und vielleicht auch teilweise Mathematik, ne, klar, nicht so wie heute und viele solche Sachen, Geografie und ganz, ganz viele Sachen hat er sicherlich gelernt und vielleicht auch so in Hieroglyphen zu schreiben oder sowas, ne, keine Ahnung, aber sicher hat er sehr, sehr viel gelernt. Er ist, ne, das, was er so gelernt hat, wäre so vielleicht ungefähr wie heute so ein Doktortitel oder so. Ne, wenn wir so vergleichen, den Niveau oder so, würde ich sagen. Ne. Und ähnlich wie Paulus, weil Paulus, ne, es geht um Leiter, Führer. Paulus war auch ja ein Leiter oder ein Führer. Und der hat, vor seiner Bekehrung, auch studiert zu den Füßen des Gamaliel. Wenn ich sage studiert, würde der eine oder andere sagen, ja, aber schau mal, er ist ja nicht zu einer Hochschule gegangen, aber ja, damals gab es ja keine Hochschule wie heute, sondern man hatte sich ja so hingesetzt vor einen Meister. Ne? Die Griechen, die hatten auch so ein System, die hatten die Meistern, das heißt, gelehrte Menschen, die sich da hingesetzt haben auf einen Stein und dann kamen junge Menschen und haben denen Geld gegeben und haben zugehört. Und da es ja keinen Stift und Papier gab, okay, es gab sowas zum Schreiben, aber das war total teuer, deswegen haben die alles hier im Kopf behalten. Gehört, zugehört, ganz konzentriert und im Kopf behalten. Und deswegen, wenn wir sagen, dass Paulus zu Füßen des Gamaliel saß, heißt, das war ziemlich sowas Ähnliches wie heute eine Hochschule oder ein Doktortitel, was er so gemacht hat. Und jetzt kommt die Frage, wozu ist sowas gut? Paulus später sagt, ja, alles, was ich früher gelernt habe, das betrachte ich als Müll. Okay, irgendwann hat er das gesagt. Aber wir müssen das verstehen, dass er nicht wirklich das wegwerfen kann. Wie ich kann, zum Beispiel, ich kann ja auch nicht wegwerfen, dass ich Theologie studiert habe oder dass ich eine Fortbildung hatte in Theologie oder dass ich Musik studiert habe oder dass ich Informatik studiere und so. Diese Sachen kann ich nicht wegwerfen, kann ich nicht ausschalten in mein Gehirn. Man kann das nicht wegradieren. Man kann, von Menschen kann man Geld stehlen, aber man kann nicht das Gelernte wegnehmen. Und so Paulus, der sagt, ja, mir ist das alles Müll, aber trotzdem hat er es behalten. Er hat es nicht vergessen. Warum ist das ja wichtig? Weil es Allgemeinbildung. Weil Moses hatte diese Allgemeinbildung. Das heißt, er hat ganz viele, viele andere Sachen gelernt, die ja gar nicht mit dem Glauben zu tun haben, aber die trotzdem ihm ganz stark geholfen haben in seiner Aufgabe. Und so ist es auch bei uns heute Gemeindeleiter. Wenn ja ein Gemeindeleiter zum Beispiel Jura studiert hat und dann später ein Gemeindeleiter wird, dann kann er diese Kenntnis sehr gut anwenden. Oder wenn jemand hier Bankkaufmann studiert hat und später, wenn er Gemeindeleiter ist, dann kann er das ja anwenden. Nicht nur die Kenntnisse über das Geld oder so, sondern die ganzen Sachen, wie man ja ein Unternehmen führt und so weiter, wie man mit Menschen umgeht und so, solche Sachen. Das heißt, diese Allgemeinkenntnis ist sehr wichtig. Warum muss ich das betonen? Weil leider viele Menschen sagen, ein Christ, der muss nur die Bibel lesen, nur die Bibel studieren und alles andere ist Müll, alles andere ist nicht wichtig. Hier so einen Tunnelblick haben und ich habe mal einen Mann gehört, der sagt, ich preise den Herrn, dass ich völlig ignorant bin, dass ich nie zur Schule gegangen bin, dass ich nichts weiß, außer der Bibel. Das hat mir total leid getan, als ich sowas gehört habe. Und das bestätigt nur, wenn jetzt ungläubige Menschen sagen, ja, die Christen, die glaubenden Christen, die sind alle dumm, die wissen nur die Bibel, die wissen nichts weiteres, die können sich nicht gar nicht unterhalten über ein ganz normales Thema oder so. Das ist nicht gut. Ein Christ sollte schon eine Allgemeinbildung haben. Gott hat uns die Intelligenz gegeben, das ist ja auch eine Gabe Gottes, die Weisheit und so weiter. Werden wir noch später in dieser Lektion sehen. Okay, Moses hat dann 40 Jahre lang diese Allgemeinbildung bekommen und dann dachte er, weißt du was, jetzt bin ich in der Lage, meine Berufung, oder vielleicht hat er so gemerkt, oh, guck mal, ich kann so vieles und ich stamme aus das israelitische Volk, weißt du was, ich könnte ein Befreier sein vom Volk Israel. Oder vielleicht hat er sogar so eine Offenbarung bekommen von Gott, ich weiß nicht. Wo Gott ihm gezeigt hat, weißt du was, du irgendwann wirst du hier ein Befreier des Volkes sein, Israel. Und vielleicht hat er gesagt, so, jetzt bin ich 40 Jahre alt, jetzt habe ich so viel studiert, jetzt werde ich das tun, das Volk befreien. Und dann geschah dieses Ereignis, was ihr sicher kennt, dass er da einen Streit schlichten wollte und zwischen einem Ägypter und einem Israelit. Und hat im Endeffekt den Ägypter getötet und so weiter. Er musste dann fliehen, und sein Versuch war gescheitert. Und hat gedacht, ich sollte der große Befreier sein. Und jetzt, was bin ich? Ein Null, ein Nix, ein Hirte in der Wüste. 40 Jahre lang Hirte in der Wüste. Da weißt du was? Ich, ein ehemaliger, zukünftiger Befreier des Volkes, Das heißt, ein ehemaliger, ich betone das, damit ihr das merkt, dass er gedacht hat, oh, das wäre toll, wenn es geklappt hätte. Das heißt, in der Vergangenheit, aber jetzt, daraus wird nichts mehr, daraus wird nichts mehr. Aber vor Gott war das so ganz geplant, Gott hat das geplant. Gott hatte gedacht, schau mal, ich schicke mal hier Moses 40 Jahre lang in einer weltlichen Hochschule, damit ihr ganz viel allgemeine Bildung bekommt, und dann schicke ich ihn 40 Jahre in der Wüste, damit er demütig wird, damit er lernt, damit er geistlich nutzbar wird. Das ist wichtig. Damit diese Kenntnis, diese ganze Sache, die er wusste, dass das ja für Gott nützlich werden könnte, dadurch, dass er ja in der Wüste, und wenn man so sagt Wüste, bitte denkt nicht an so eine Wüste mit 10.000 Kilometer weite Sanddünen, weil so sah die Wüste, wo Moses lebte, nicht aus. Diese Wüste, die hatte schon ein paar, kann man sagen, hatte schon Gras oder kleine Gebüsche oder so. Es war nicht wirklich so eine Wüste wie so im Fernsehen, so alles gelb mit Sand, nur Sand. Nein, das war schon, da konnte man schon ja die Tiere weiden. Ne? War ja nicht so wie in Kanaan. Ne? In Kanaan, da gab's ja viel, viel Gras. Ne? Aber in der Wüste war sehr wenig, aber das hat schon geklappt. Und was hat denn Mose den ganzen Tag gemacht in der Wüste? Ne? Nur auf die Tiere geguckt. Sicher hat er diese Zeit genutzt, um zu beten. So denke ich mir, so stelle ich mir das vor. Weil irgendwas muss dann auch erklären, warum er später so eng mit Gott verbunden war. Wieso er so später so stark gebetet hat. Weil so später so Gott so nahe gekommen ist und so. Deswegen stelle ich mir das vor. Ne? In der Wüste immer auf die Tiere geguckt, nichts passiert, jeden Tag das Gleiche. Und dann immer gebetet. Welche Lektionen hat Moses in der Wüste gelernt? Auf die Zeit Gottes zu warten. Warten. Ja. Vielleicht hat er sogar verzweifelt. Vielleicht hat er sogar gedacht, weißt du was, das wird nie passieren. Aber okay, er hat gewartet. Demut. Ja, weil jetzt war er ein Hirte. Er ist ja total tief gefallen. Ich sag mal so. Vom Sohn der Tochter des Pharao zum Hirte. Zum Hirte von seinem Schwiegervater. Er hatte nicht einmal eigene Tiere. Ne? Nächster Punkt, beten. Ne? Dafür hatte er jetzt sicher viel Zeit. Ne? Geduld. Ne? Geduld. Ich denke ja, da war sehr wenig in der Wüste, worüber er sich ärgern konnte. Ne? Emotionale Stabilität. Ne? Und der nächste Satz, ja, dieses Bild von sich selbst, weil vorher hatte dieses Bild, ich kann, ich bin der Perfekte, ne? Befreier, weil ich ja so viel studiert habe, und dann musste Gott in dieses Eigenbild von Moses arbeiten, dass er von sich denkt, ja, was bin ich jetzt, ich bin ja nur ein Hirte, und ein Hirte, der nie schaffen wird, ein Volk zu befreien. Und genau in diesem Punkt kommt Gott und sagt, weißt du was? Jetzt bist du fertig. Jetzt hast du die richtige Einstellung. Jetzt kannst du Gott vertrauen. Und deswegen habe ich hier in diesem nächsten Satz diese zwei Punkte wieder betont. Im Palast hat er die formale schulische Erziehung, und in der Wüste aber wurde sein Charakter und seine Beziehung zu Gott aufgebaut. Und ich denke, diese zwei Komponenten sind ja total wichtig im Leben eines Leiters, eines Führers. Diese Kenntnisse, viel ja im Kopf haben, vieles Wissen ist wichtig. Ja, aber es gibt Leute, die ja ganz, ganz vieles wissen, aber lebensuntauglich sind sozusagen. Die haben zwei linke Hände sozusagen. Und die andere Sache ist ja die Lebenserfahrung. Erfahrung, das heißt körperlich tüchtig und hier mit Tiere zu handhaben und die solche Sachen. Ne? Einen Betrieb zu führen und so in der Praxis. Und diese zwei Sachen, wenn sie zusammenkommen, das ist perfekt. Es gibt ja Leute, die ja sehr wenig Kenntnis haben, sehr wenig zur Schule gegangen sind und dann nur durch die Praxis so gelernt haben, wie man mit einer Maschine umgeht oder so. Das heißt, die können das mit der Maschine umgehen, aber die können dann nichts erklären und so. Ihr Horizont ist total eng. Ne? Das heißt, deswegen ist gut, wenn man die zwei Sachen hat. Als Gott Mose gerufen hat, hat Mose 4 oder 5 Ausreden gefunden, hat gesagt, nein, ich kann das nicht, ruf einen anderen, ich kann nicht reden und so weiter. Der hat versucht, sich da rauszuziehen. Interessant, ne? Vor 40 Jahren wollte er das, ne? Hat nicht geklappt. Und jetzt sagt Gott, so, jetzt komm, ne? Dann sagt, nein, ich will jetzt nicht, ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht reden und so. Dann hat Gott ihm Aaron zur Seite gestellt. Und wenn wir so die Geschichte lesen, wie das gelaufen so ist mit Moses und Aaron, wie Aaron so Moses unterstützt hat. Ganz am Anfang hat Aaron geredet. Sie sind zum Pharao gegangen und Mose hat Aaron gesagt, so jetzt sag dies und das. Und dann ist er dahin gegangen, Aaron und gesagt. Das heißt, Aaron war der Lautsprecher, war der, ne, Vertreter des Moses, ganz am Anfang. Und dann im Laufe dieser 10 Plagen hat sich das geändert. Mose wurde immer mutiger und, ne, hat quasi Aaron dann gesagt, so jetzt brauchst du nicht mehr reden, jetzt rede ich und so weiter. Das heißt, sein Selbstwertgefühl, ne, Selbstvertrauen ist gewachsen. Und im Kapitel 33 von 2. Moses, ne, da diskutiert Moses mit Gott, ne. Das heißt, in diesem Fall von diesem goldenen Kalb, ne, und dann hat Gott gesagt, weißt du was, ich werde dieses Volk zerstören und so, ne? Und dann hat Mose gesagt, nein, wenn du das tust, ne, kannst du mich von deinem Buch streichen, so, ne? Das heißt, dein Selbstvertrauen war so stark, ne? Das heißt, wir merken, wie das, ne, hochgegangen ist, dieses Selbstvertrauen. Ja. Und diese Situation, die zeigt uns noch etwas zusätzlich, dass Moses gesagt hat, Gott, ich möchte nicht, dass du dieses Volk zerstörst. Dein Volk, ne? Weil Gott hatte so gesagt, ironisch oder sarkastisch, ne? Trete zur Seite, ich werde dieses Volk, was du aus Ägypten geführt hast, zerstören, ne? Sagt Gott zu Moses, ne? Und dann sagt Moses zu Gott, wenn du dein Volk zerstörst, ne? Dann streich mich aus deinem Buch. Zurückgeschlagen, ne? Weil Gott hatte gesagt, dieses Volk, was du aus Ägypten geführt hast, ne? Das heißt, Gott hat nicht mehr gesagt, mein Volk, sondern ne, dieses Volk, ne? Und dann hat Moses quasi Gott ins Gesicht geschmiert, das ist doch, doch dein Volk, ne? Und so, und du musst jetzt dieses Volk vergeben, ne? Diese Sünde und so, ne? Und das ist so eine interessante Sache von den Leitern, die biblischen Leitern, die waren bereit, die größten Leiter der Bibel waren bereit, mit dem Leben zu bezahlen, um ihre Schutzbefohlene zu verteidigen. Zum Beispiel David kämpfte gegen Löwe und Bär, um seine Schafe zu verteidigen. Paulus riskierte sein Leben für die Gemeinde, ne, und Jesus starb für uns. Und Moses, ne, hat auch gesagt, wenn du dieses Volk nicht vergibst, dann streiche mich von deinem Buch. Das heißt, er hat sich bereit erklärt, vom Buch Gottes gestrichen zu werden, wegen des Volkes. Das heißt, er hat das Volk geschützt. Ratschläge entgegennehmen. Ja, auch ein ganz interessantes Thema. Ratschläge entgegennehmen, weil wenn man so denkt, ach, guck mal, Moses, der hat doch so sehr gebetet, so stark gebetet, ne? Gott hat ihn alles gesagt. Gott hat ihm alles gezeigt, was er tun sollte. Und wenn wir so wirklich hingucken, dann war das nicht wirklich so. Zum Beispiel, als die Israeliten aus Ägypten gegangen waren und dann kamen die Ägypter hinter sie her und das Meer war vorne, hinten die Ägypter und die Israeliten, die haben geschrien zu Moses, Moses, ne? Wir werden sterben und so. Und dann geht Moses zu Gott und sagt, Gott, was soll ich tun? Und dann sagt Gott, was soll ich tun? Nimm deinen Stab und, ne, strecke deine Hand aus über das Meer und teile das Meer, ne? Das heißt, wir merken so quasi so einen Unterton, ja, du weißt, was du tun sollst. Warum fragst du mich sozusagen, ne? Das heißt, Gott ist davon ausgegangen, dass Moses das von alleine rausbekommen sollte. Und auch diese Sache mit Jethro, das heißt, als dann Mose später in der Wüste war, ein paar Jahre später in der Wüste, Und das ganze Volk kam zu ihm, um sich zu beraten. Streitigkeiten. Der Nachbar hat mit dem anderen gestritten und dann sind sie zu Mose gegangen. Moses, der andere hat mich geschlagen und so und was soll ich tun und so. Und Moses hat den ganzen Tag von früh bis morgen bis abends da die Leute beraten. Und dann kam Jethro, sein Schwiegervater, und hat ihnen einen Ratschlag gegeben, warum überträgst du nicht diese Verantwortung andere Männer, teilt das so, in Gruppen sozusagen, damit du ja nur die ganz schlimmsten Fälle übernimmst, aber die kleinen Fälle sollen andere übernehmen. Ne? Und Mose, der hat das gehört, zugehört und hat das dann auch gemacht und hat diese Aufgabe delegiert. Wichtig ist das hier, diese Delegation, dieses Wort delegieren ist ganz wichtig, weil es bedeutet, eine Verantwortung zu übertragen, aber man muss auch aufpassen. Das heißt, man sagt, du tust jetzt diese Aufgabe in meiner Stelle, das heißt delegieren in meiner Stelle. Deswegen der delegiert, der bleibt da auch so ein bisschen im Hintergrund und guckt, ob der andere das wirklich richtig tut. Das heißt, aufpassen, ne? Nicht einfach sagen, tue das und, ne? Und wenn etwas schief läuft, davon will ich nichts wissen, ne? Nicht so, sondern delegieren heißt schon gucken, dass es ja wirklich gut läuft. Und hier ist wieder diese Situation, dass man so denkt, ja, Gott hat Mose alles gesagt. Ja, aber warum hat Gott dann Mose das hier nicht gesagt? Mose, weißt du was? Du arbeitest von morgen bis abends. Warum delegierst du nicht diese Aufgabe anderen? Warum hat Gott Moses das nicht gesagt, sondern musste Jethro kommen und ihm das sagen? Das ist ja diese wichtige Lektion. Gott hat verschiedene Wege, uns Sachen zu sagen. Er kann uns vielleicht direkt durch die Bibel etwas sagen oder direkt im Gebet, aber er kann uns auch durch andere Menschen etwas sagen. Über andere gläubige Menschen, aber auch über ungläubige Menschen. Ich weiß nicht, von welcher Religion hier der Jethro ein Priester war. Das heißt, von den Midianitern. Ne? Aber die Midianiter, die waren ja nicht, soweit ich weiß, ne? Die haben ja nicht Jahwe angebetet. Deswegen ist das so ein bisschen rätselhaft. Weil später hat dann hier Jethro ein Opfer für Gott gebracht. Ne? Ist ein bisschen so, ja, welche Religion hat er angehört. Aber egal, das heißt, die Wahrheit ist ja religionsübergreifend. Versteht ihr das? Die Wahrheit ist religionsübergreifend. Jesus ist die Wahrheit und man muss ja nicht gläubig sein, um zu verstehen, dass 2 plus 2 4 ist. Ne? Weil es ist auch eine Wahrheit. Ich gebe das als Beispiel, aber wie hier diese Sache mit dieser Delegation, die delegieren, Aufgaben delegieren, das ist ja eine Sache, die ja in jeder Firma gemacht wird, in jeder Verwaltung, Stadtverwaltung, egal, das ist überall, ne? Da muss man nicht gläubig sein, um das hier zu verstehen. Das ist ja ein allgemeines Prinzip. Aber wichtig ist, dass Mose offen war für diese Ratschläge. Es gibt Leute, die denken, weißt du was, ich bin doch der große Leiter, ich leite hier 100.000 Menschen, warum sollte ich hier einen Ratschlag hören oder so? Nein, Mose, der war demütig und hat das angenommen. Und das ist ja auch eine Lektion für uns. Wenn jemand kommt und sagt, Rolf, weißt du was, du könntest das da anders machen, was du da machst, und das wäre dann viel leichter. Dann würdest du dir viel Arbeit ersparen oder so, ne? Warum soll ich da nicht hören? Ne? Warum soll jemand sagen, na, mal guck mal, nein, ich weiß schon selber, ne, wie ich das am besten tue oder so. Versteht? Warum muss man hier stolz sein und das ablehnen, ne? Wenn es ja ein Ratschlag ist? Weil es gibt ja auch Meinungsäußerung, das ist was anderes. Es gibt Leute, die immer sagen, ne, immer meckern. Es gibt Gemeindemitglieder, die immer meckern, die sagen, der Pastor, warum tut er nicht so, warum macht er das und so die ganze Zeit, ne? Oder der Kanzler, warum tut er nicht dies und das und wenn ich ihn wäre und so weiter, ne, die ganze Zeit immer nur rummeckern. Das ist ja eine Meinung, die Meinung sagen. die meisten, die zu uns kommen und die Meinung sagen, die wollen uns runtermachen, klein machen. Die wollen, dass wir, die wollen uns entmutigen. Aber es gibt liebe Menschen, es gibt Menschen, die uns wirklich lieben, oder auch Menschen, die wirklich eine Ahnung haben, Spezialisten, die uns beraten können. Wie jetzt, es gibt viele, viele Menschen, die ein bisschen über Medizin wissen und dann kommen und sagen, warum nimmst du nicht dieses Medikament und die andere Vitamine und dies und das und du nimmst das alles und dir geht's nicht besser. Aber dann gehst du zum Arzt und der Arzt, ne, hat 10 Jahre studiert, ne, und er sagt ja, du hast diese Krankheit, du brauchst dieses Medikament und das wird dich heilen. Ne? Ist ein Spezialist, der kann dich beraten. Und alle anderen sagen nur ihre Meinung. Ne? Versteht ihr? Ich will hier so ein bisschen das hier witzig machen, diesen Unterschied zwischen Meinung und Beratung. Ne? Aber wir müssen schon merken, wo liegt der Unterschied? Welche sind die Menschen, die uns wirklich helfen werden, die Ahnung haben? Und welche sind die Menschen, die hier keine Ahnung haben und immer nur meckern? Ne? Nächste Überschrift, halsstarriges und aufrührerisches Volk. Und hier mache ich auch so einen Unterschied zwischen sanftmütig, heute schaffe ich dieses Wort nicht, sanftmütig, ne? Oder ruhig. Wenn man so denkt, ja, sanftmütig heißt, er war ruhig, ne? Immer ruhig, ne? Ruhig, das heißt, immer nichts gesagt oder so. Aber ich denke, darum ging es nicht. Moses hat schon seine Meinung gesagt, er ist schon das Volk, kann man sagen, positiv geleitet, das heißt immer gesagt, wo es lang geht, und trotzdem war er sanftmütig. Und viele denken, ja, sanftmütig zu sein bedeutet ruhig zu sein, immer still, immer in der Ecke sitzen. Das ist falsch. Es gibt viele sanftmütige Menschen, die diese Eigenschaften nicht haben, die Moses hatte. Weil Moses hatte diese Eigenschaften. Er hat nie andere Menschen angegriffen. Er wurde angegriffen von allen Seiten. Alle haben ihn angemeckert und er hat immer gebetet, immer nur gebetet, immer nur gebetet und lässt sich leiten. Das heißt, er hat hier den Ratschlag von Jethro empfangen. Aber es gibt Menschen, die ruhig sind, weil sie vom Temperament so sind. Introvertiert nennt man solche Menschen. Aber wenn die angegriffen werden, ne, dann schlagen sie zurück, ne, und sind beratungsresistent. Deswegen, wir sollten sanftmütig sein als Führer und Leiter. Ruhig, ich denke, ruhig ist nicht so gut. Führer und Leiter müssen schon reden können. Das heißt, ihre Meinung sagen und zeigen, wo lang denn der Weg geht. Mose war große Angriffe ausgesetzt. Ja, wenn wir so 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose lesen, 5. Mose, dann merken wir das. Die ganze Zeit hat immer das Volk gemeckert und sich beschwert und nur zweimal ist er ausgerastet. Nur zweimal, Halleluja, ne? Ich sage mal Halleluja, weil ja, wenn er kein einziges Mal ausgerastet wäre, ne, dann wäre es schwer zu sagen, so soll ein Führer sein, nie ausrasten. Ne? Aber so soll ein Führer sein, sanftmütig und nur zweimal im Leben ausrasten. Das ist schon machbar. Nur zweimal, als er die Gesetzestafeln zerschlagen hat und als er den Felsen geschlagen hat. Ne? Deswegen das mit der Sanftmütigkeit, das ist ja auch in dieser Komponente der Frucht des Geistes, ne? Galater 5, 22, Sanftmütigkeit. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe und so weiter, sanftmütig. Deswegen lass uns mehr beten, dass der Heilige Geist uns Sanftmut schenkt. Halsstarriges und aufrührerisches Volk. Ja, das Volk Israel war kompliziert. Kompliziert. Sie wollten die Freiheit, haben immer gemeckert, ja, wir sind Sklaven, Gott, bitte, befreie uns. Und dann hat Mose sie befreit, sie gingen in die Wüste und dann kamen die Ägypter hinterher und das Meer war vor ihnen, dann haben sie schon angefangen zu meckern und zu weinen, oh nein, ne? Am besten wäre, wenn wir Sklaven waren, aber nicht hier sterben in der Wüste und so. Ne? schon angefangen zu lästern, weißt du, lästern. Wir sind nicht zu Moses gegangen und haben gesagt, Moses, weißt du was, wir haben jetzt ein Problem. Guck mal, Pharao ist hinter uns, der Meer ist vor uns, was sollen wir tun? Ne? Nicht so, sondern direkt, Moses, du bist böse, du bist ne das Schlimmste, was es gibt, weil du hast uns ne hier in eine Falle gelockt und so weiter, wir werden sterben und so weiter. Ne? Sofort, ne? Hier, fluchen und lästern, ne? War ganz schlimm. Und Moses, der hat sich nicht eingelassen, der hat gebetet, immer nur gebetet, und wir wissen schon, das Meer hat sich geöffnet und so. In 4. Mose, da werden 3 sehr interessante Geschehnisse erzählt. 3 sehr interessante, weil die sind ja verknüpft, oder wie könnte ich sagen, es geht um das Gleiche. In 4. Mose 12, lass mal sehen, ja, 4. Mose 12, Aaron und Midian, die sagen, wir, ne, sind auch wichtig. Das heißt, die haben sich gegen Moses aufgelehnt. Wir sind auch wichtig. Midian hat gesagt, ich bin auch eine Prophetin. Und warum muss Moses leiten? Ne? Weil ja Moses ja der Jüngste, ne, war, der jüngste Sohn. Das heißt, Midian war die Älteste, Aaron der Zweite und Moses war der Jüngste. Ne? Und vielleicht hat das so ein bisschen, ne, diese Gedanke erweckt, ja, er ist doch der Jüngste und er ist der Leiter. Ne? Und was haben die dann gesagt? Die haben gesagt, Moses, wie kann sein, dass so ein Böser wie du das Volk leitet? Nee, das kann nicht sein, wir sollen das Volk leiten. Weil guck mal, du bist so böse, weißt du was? Du hast hier eine Kuskuszitinnen geheiratet, ne? Jetzt habt ihr gar nichts verstanden. Jetzt übersetze ich auf Deutsch. Du hast eine Schwarze geheiratet. Was ja nichts bedeutet, ne? Das heißt, ob er jetzt eine Schwarze oder eine Weiße geheiratet hat, ja, trägt nichts zur Sache, ob er das Volk in der Lage ist, das Volk Gottes zu leiten oder nicht, versteht ihr? Das ist deswegen, diese Menschen, die sich auflehnen gegen andere, gegen den Pastor, die erfinden immer solche, ne, Argumente, ne, um zu sagen, warum der Pastor nicht gut ist. Ne? Weil ich denke, hier geht es darum, Führung und Leitung in der Gemeinde, Menschen, die sich gegen der Gemeindeleitung erheben. Und meistens ist die höchste Instanz in der Gemeinde ja der Pastor. Ja, deswegen der Pastor, gegen den Pastor. Ja, der Pastor, den müssen wir rauswerfen, weil er ne, eine Schwarze geheiratet hat oder so. Das heißt, oder die erfinden irgendeine Geschichte, irgendetwas, um zu sagen, ne, dem gefällt uns seine Nase nicht oder so. Ne? Das heißt, 1000 Sachen können das sein. Erfinden irgendetwas. Was hat Moses getan? Gebetet. Ne? Und dann kam Korah. Und Korah war ja auch ein wichtiger Mensch. Das heißt, er hatte viel Macht in der Versammlung der Israeliten. Der konnte ja 250 wichtige Mitarbeiter hinter sich bringen. Übertragen in der Gemeinde, als wäre hier ein wichtiger Ältester, ne, mehrere anderen Ältesten hinter sich bringen, um gegen den Pastor zu meutern und sagen, wir wollen den Pastor rauswerfen oder so. Weil darum geht es. Ne? Das heißt, wir wollen hier Lektionen ziehen aus diesem Text für unsere heutige Zeit. Und in 4. Mose Kapitel 16, auch im Kapitel 16, das ganze Volk. Gott hat Korah bestraft, dass er das gemacht hat, sich gegen Moses erhoben und er wurde bestraft und das Volk sagt, guck mal, ne, Moses hat Korah getötet. Ne? Das heißt, Korah hat sich gegen Moses aufgestellt und wurde bestraft und das Volk sagt, Moses hat Korah, ne, getötet. Böser Mose. Ne? Und was hat dann Gott gemacht? Diese Schlangen geschickt. Was ziehen wir als Lektion? Dass Gemeindeleiter oder auch Älteste immer damit zu kämpfen müssen, dass andere, sei es Gemeindemitglieder oder Älteste oder so, manchmal solche Gedanken haben, sich auflehnen gegen die Gemeindeleitung. Ja, der Teufel war der erste Auflehner, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Er versucht das Gleiche in den Gemeinden zu machen. Und wenn wir ja diese Führungskurs machen und hier naiv durch diesen Kurs gehen und denken, toll, wow, irgendwann werde ich ein Gemeindeleiter, ne? Und dann wird die Welt so schön und rosarot, ne? Und alle werden mich bewundern und sagen, wow, du, der Pastor, guck mal, ne? Der ehrbare Pastor und so, und alle werden mich respektieren und so, ne? Deswegen möchte ich schon von Anfang an euch diese Naivität, ne, von dieser Naivität befreien, versteht ihr, ne? Das, so ist das nicht. Und hauptsächlich, wenn ein Pastor von Gott geleitet wird, ne, dann ist es schlimmer. Weil es gibt ja auch Pastoren, die sehr humanistisch sind, die die ganze Zeit nur hier den Menschen Honig auf den Mund streichen, versteht ihr? Denen geht's wirklich gut, ne? Aber ich meine die Wahrheit sagen, ne? Jetzt zum Ende dieser Überschrift. Eine traurige Lektion. Auch im Alter muss man gehorchen. Weil ja Moses wurde immer älter und war, kann man sagen, mit Gott sehr vertraut, ne? 40 Jahre, fast 40 Jahre, immer, wie kann man sagen, immer sehr verbunden mit Gott und das Volk geleitet und viele Wunder geschehen und Manna fiel und Vögel kamen und Wasser floss und alles möglich ist geschehen. Und er hat sich so sehr komfortabel gefühlt in dieser Situation, ne? Er war als Vertreter Gottes, ne? Als Vertreter Gottes. Und der hat diese Freiheit falsch verstanden. Er war eng verzahnt mit Gott, weil er immer Gott immer gehorchte. Und alles, was Moses gesagt hat, ist dann passiert, weil Gott ihm das gesagt hatte. Und irgendwann hat er das ein bisschen übertrieben. Er hat gesagt, so, dann kann ich selber so ein bisschen, ne, denken, was ich tue, ne, bisschen so meine eigene Art und Weise gestalten, wie ich das mache. Und Gott hat ihm gesagt, geh hin und rede zum Stein. Und er ist da hingegangen, hat auf den Stein geschlagen. Und das heißt, er hat sich die Freiheit genommen, Gott ungehorsam zu sein. Er hat gedacht, ja, guck mal, ich bin ja so eng mit Gott, ne, aber nicht so eng, dass er jetzt nicht gehorchen sollte, auch wenn er so lange schon mit Gott ging. Deswegen, das ist ja auch eine Lektion. Gott ganz genau zu gehorchen. Auch wenn wir schon 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, müssen wir immer weiter ihm gehorchen. Es steht uns nicht frei, die Sache zu erfinden sozusagen, das Werk zu erfinden oder selber zu erfinden, wie wir die Sache tun sollen, das Werk Gottes tun sollen und so weiter. Gehorchen, was Gott uns sagt. Okay, was Gott uns sagt. Da müssen wir ja ganz genau unterscheiden. Es gibt Sachen, die Gott uns sagt. Und die müssen wir ganz genau tun, so wie er es uns gesagt hat. Aber es gibt Sachen, die Gott uns nicht sagt. Okay, und da haben wir Freiheit. Da haben wir Freiheit. Es ist quasi so wie ein Rahmen um ein Bild herum. Der Rahmen ist hier. Gott sagt, geh nicht außerhalb dieses Rahmens. Okay, dann muss hier in diesem Rahmen bleiben. In diesem Rahmen habe ich Freiheit. Raus darf ich nicht, ne, sozusagen. Ich versuche das zu verbildlichen. Es gibt Sachen, die Gott uns sagt, ne, zum Beispiel, geh nach Deutschland als Missionar. Okay, dann sind wir nach Deutschland gekommen. Aber er hat nicht so gesagt, ganz genau gesagt, ja, geh zur Stadt so und so. Oder ganz am Anfang, ne, ganz am Anfang wussten wir nicht, zu welcher Stadt sollen wir gehen. Okay, dann waren wir 1,5 Jahre in einer bestimmten Stadt, ohne Befehl sozusagen, bis dann Gott gesagt hat, so, jetzt geht nach Marl. Ne? Dann sind wir hierher gekommen. Und aber es gibt ja viele andere Sachen, die Gott uns nicht gesagt hat. Ne? Und dann haben wir Freiheit, können wir selber entscheiden. Berufung und Aussendung. Da ist auch eine Lektion für uns. Diese Zeit hat er vorher betont, dass Moses vielleicht, so als er 40 Jahre alt war, eine Offenbarung bekommen von Gott, du wirst dieses Volk befreien. Und da hat er gesagt, okay, das werde ich jetzt tun. Und hat dann den Ägypter getötet. Aber zwischen Berufung und Aussendung ist meistens ein größerer Zeitraum. Zum Beispiel Paulus circa 3 Jahre zwischen seiner Bekehrung und Aussendung als Apostel. Oder David, ganz schlimm, ne, wurde als Kind von Samuel gesalbt, aber nur mit 40 als König gekrönt. Und Mose musste 40 Jahre in der Wüste bleiben. Und dasselbe Prinzip gilt auch heute. Das hatten wir ja in den Heften 3 und 4, 11 und 12 studiert. Bei der Geistestaufe bekommen wir eine Berufung. Epheser 4, wer das nachlesen möchte. Wir bekommen eine geistliche Berufung, wenn wir Geist getauft werden. Aber das ist ja wie quasi so ein Kompass. Wenn wir bei der Geistestaufe einen Kompass bekommen und die Nadel zeigt nach Norden sozusagen, okay, ich muss in diese Richtung gehen, oder es zeigt nach Westen, dann, oh, ich muss in diese Richtung, oder es zeigt nach Osten, ich muss in diese Richtung gehen. Aber dann laufen wir in dieser Richtung und, ne, wir nähern uns das Ziel. Das heißt, diese Berufungen von Epheser 4, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, das sind diese Richtungen. Wenn man Geist getauft wird, dann legt Gott uns aufs Herz, du wirst ein Lehrer werden, oder du wirst ein Evangelist werden, oder du wirst ein Seelsorger werden, oder du wirst ein Gemeindegründer werden. Aber das ist ja die Berufung, der Anfang, wo Gott sagt, so, in dieser Richtung geht's, ne? Aber es heißt nicht, dass, wenn wir heute Geist getauft werden, dass man morgen hingehen und sagen, guck mal, ne, zum Pastor gehen, Pastor, ne, Gott hat mich berufen als Seelsorger und deswegen stell mich hier an oder so, ne? Sondern es ist ja eine Zeit der Reifung, die wir dann auch machen sollen. Wir sollen nachgehen, unserer Berufung nachgehen und lernen und immer Fortschritte machen und uns perfektionieren und so weiter, ne? Im Laufe der Zeit. Deswegen ist ja auch wichtig, dass wir wissen, in welcher Richtung das geht. Wie in meinem Fall mit dieser Arbeit hier als Bibellehrer hat es angefangen im Jahr 2002, wenn ich nicht falsch lege, ne? Hatten wir eine Offenbarung, meine Frau und ich, dass ich das hier machen sollte. Dann habe ich da langsam angefangen. Und wir gehen schon zu Ende. Mose war ein Beter. Wenn wir so 2., 3., 4., 5. Mose lesen, dann sehen wir, wie sehr Moses gebetet hat. Er hat nie zurückgeschlagen. Die Leute haben ihn angegriffen, ihn beschimpft und alles Mögliche. Rufmord gegen ihn gemacht und alles Mögliche. Immer nur gebetet, ne? Und einmal hat er so stark gebetet, er, ne, war auf den Berg gegangen und Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und als er zurückgekommen ist, strahlte sein Gesicht. Und ich versuche das zu erklären, wie das so aussehen könnte, wie ich mir das vorstelle, dass sein Gesicht strahlte. Dann habe ich hier geschrieben, wie phosphorizierend. Phosphorizierend. Ne? Ihr wisst noch, es gibt so solche Gegenstände, wenn man die beleuchtet und nachher in Dunkel, dann haben sie so ein eigenes Licht, wie zum Beispiel hier solche Sterne, die man hier an der Decke klebt oder so. Ne? Und auch das ist eine Lehre, weil wir denken, ja guck mal, Moses, warum sollte er beten? Der war schon, ne, hat schon das Ziel seines Lebens erreicht, der war schon ein großer Leiter, warum muss der noch beten? Und das Gleiche könnten wir von Jesus denken, ja, Jesus war der Sohn Gottes, ne? Warum musste er beten? Aber guck, ne, Jesus hat sehr viel gebetet, sogar die ganze Nacht. Einmal die ganze Nacht, oder ist er auf den Berg gestiegen, um zu beten mit seinen Jüngern. Jesus hat sehr, sehr viel gebetet. Und wenn Moses und Jesus so viel gebetet haben, um viel mehr wir, ne? Normale Menschen, ne? Müssen viel beten, wenn wir Führer und Leiter des Volk Gottes sein wollen. Wie gesagt, Moses war einer der größten Führer, die es je gab. Und ich hoffe, dass diese heutige Schulung euch geholfen hat, seine oder einige von seiner Führungsqualitäten kennenzulernen, damit wir uns entschließen können und sagen, das möchte ich auch, diese Führungsqualitäten. Ich merke, das sind wichtige, sowas soll man haben, und dass wir darüber nachdenken, das mit nach Hause nehmen und sagen, da möchte ich mich verbessern in diese Punkte. Ähnlicher werden wie Moses, ne? Mir ein Beispiel an Moses nehmen. Ich lese die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Nenne die zwei Phasen, durch die Moses gegangen ist, und vergleiche mit dein eigenes Leben. Punkt Nummer 2. Lehnen sich noch heute Gemeindemitglieder oder Mitglieder des Leitungsteams gegen den Pastor? Warum? Frage Nummer 3. Hast du deine Berufung schon erkannt? Wie bereitest du dich vor auf deine Aussendung? Amen. Halleluja. Gott segne euch.